Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Donnerstag, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und wir machen weiter mit dem täglichen Wettercheck, das Aprilwetter. Ja, es stimmt nicht. Der Spruch, der April macht, was er will, haut einfach in den letzten Tagen nicht hin. Das war vielleicht noch so Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche so, aber jetzt ja schon irgendwie seit, weiß gar nicht, Dienstag oder so, ist es zumindest bei uns im Rhein-Main-Gebiet sehr beständig. Auch heute wieder dasselbe Spielchen, sonnig, also nicht den ganzen Tag zwar. Es hat um die Mittagszeit mal ziemlich heftig geschüttet, aber dann kam die Sonne sofort wieder raus. Die Temperaturen aber nach wie vor ziemlich frisch, also groß geändert hat sich da noch immer nichts. Aber wir hören ja schon von den Meteorologen, zum Wochenende hin soll es wieder wärmer werden und rund um den 1. Mai kommt dann schon direkt der Sommer. Also der Frühling wird, wie wir das ja auch schon in den letzten Jahren gewohnt waren, komplett übersprungen, so wie auch der Herbst meistens übersprungen wird. Diese ganzen Übergangsjahreszeiten, die heißen ja nur noch deshalb Übergangsjahreszeiten, weil sie übergangen werden. Das ist der einzige Sinn dabei, die übergangenen Jahreszeiten, denn es gibt ja nur noch Winter und Sommer, falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten. So, dann können wir direkt als erste Meldung für heute einen Nachtrag zu gestern machen, wo wir ja von diesen verrückt gewordenen Pferden in der Londoner Innenstadt berichtet haben. Und jetzt ist klar, woher die kamen, und es ist leider auch klar, dass die sich schwer verletzt haben bei ihrem Galopp durch die Straßen Londons. Mehrere Pferde sind ja da gestern entlaufen und durch die Londoner Innenstadt galoppiert. Zwei der Tiere mussten wegen schwerer Verletzungen nun operiert werden. Bei ihrem wilden Galopp quer durch das Stadtzentrum von London sind zwei britische Armeepferde schwer verletzt worden. Die beiden Tiere befinden sich nach dem Zwischenfall vom Vortag in ernstem Zustand, sagte Verteidigungsminister James Cartledge am Donnerstag im Fernsehsender Sky News. Die zwei Tiere namens Vida und Quaker sind wegen ihrer Verletzungen operiert worden. Eines der Tiere sei in eine Pferdeklinik gebracht worden, teilte das britische Militär am Donnerstag auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. Ja, in einer Pferdeklinik, meine Damen und Herren, da müssen Sie aber aufpassen, dass Sie da nicht auf Camilla treffen. Ja, eigentlich sind diese Pferdegags rund um Camilla ja schon totgeritten mittlerweile, aber man muss es doch immer wieder reflexhaft bringen, wenn man auch so comedy-technisch in den 90er und 2000ern aufgewachsen ist. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht ersparen. Alle weiteren Pferde werden weiterhin genau überwacht. Drei Soldaten, die involviert gewesen seien, hätten keine bleibenden Schäden erlitten und sollten wieder in den Dienst zurückkehren. Am Mittwochmorgen waren mehrere Pferde durch die Londoner Innenstadt galoppiert. Auf Bildern war zu sehen, wie ein dunkles und ein weißes Pferd mit Sattel und Zaumzeug, aber ohne Reiter, durch eine Straße im Londoner West End liefen. Ein weiteres Foto zeigte, wie eines der Tiere mit einem Taxi zusammenstieß. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, und jetzt kommt die Auflösung, zu gestern hatten sich die Pferde während einer Exerzierübung im Stadtteil Belgravia losgerissen, nachdem sie von Baustellenlärm erschreckt worden waren. Vier Reiter wurden abgeworfen. Von sieben Pferden, die sich erschrocken hätten, hätten fünf versucht durchzugehen und vier sich losgerissen, teilte die britische Armee mit. Verteidigungsstaatssekretär James Cartledge betonte am Donnerstag, solche Vorfälle seien extrem selten. Das würde ich an seiner Stelle auch so betonen. Wollen wir mal hoffen, dass es auch stimmt, Mr. Cartledge. Die Armee sei täglich mit Pferden in der Londoner Innenstadt unterwegs. Im Schnitt seien es etwa 150 Pferde am Tag, sagte er dem Fernsehsender LBC. Armeepferde sind im Umfeld der Regierungsgebäude im Hyde Park und nahe des Buckingham Palace ein alltäglicher Anblick. Ja, es stimmt. Wie gesagt, Camilla wohnt ja da auch irgendwo in der Ecke, aber nein, jetzt ist ja auch gut. Nein, aber das kann natürlich auch mal passieren. Mein Gott, Tiere sind ja, solche Pferde sind ja auch nur Menschen am Ende. Ja, was will man denn machen? So, damit haben wir das mal aufgelöst. Und falls Sie irgendwie in Berlin und Brandenburg leben und in Supermärkten irgendwelche Tütchen mit so einem weißen Pülverchen gefunden haben, da kann ich auch mal gerade Aufklärungsarbeit leisten, meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt auch wissen, woher diese Londoner Pferde kamen. Kokainverdacht bestätigt. Drogenfunde in 11 Supermärkten. Bei dem Stoff, der in mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg gefunden wurde, handelt es sich um Kokain. Ein entsprechender Test sei von den Beamten durchgeführt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Am Morgen hatten Mitarbeiter in den Supermärkten die Polizei alarmiert, nachdem sie verdächtige Pakete in Bananenkisten entdeckt hatten. Die Pakete lagen unter den Früchten. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei 4 Supermärkte in Brandenburg und 7 in Berlin betroffen. Das Kokain wurde beschlagnahmt. Um welche Menge es sich handelte, ließen die Beamten zunächst offen. Vielleicht, weil sie dann selber auch schon mal so ein bisschen was abgeschnieft haben vorher und das dann nicht mehr die Originalmenge war. Ich weiß es nicht, aber da sehen Sie mal, wie sich die Zeiten wandeln, meine Damen und Herren. Früher hat man in solchen Bananenkisten Bananenspinnen gefunden in den Supermärkten, die dann auch direkt rausgesprungen sind beim Öffnen der Kisten. Heute findet man da Kokain. Fragt sich, was anregender ist am Ende. Ja, die Spinnen lassen ja auch mal schnell das Adrenalin in die Höhe schießen, aber das Kokain ist da vielleicht ein bisschen nachhaltiger. Immerhin muss man es nicht einfangen, sondern nur aufsaugen. Aber ja, all das können Sie in Supermärkten erleben, meine Damen und Herren, und nicht nur in Berlin und Brandenburg. Das kann man mal sagen, zumindest was die Spinnen angeht. Das mit dem Kokain ist in anderen Bundesländern wohl ein bisschen seltener. Und wir können für die nächste Meldung auch gleich in ein weiteres Bundesland rübergehen, nämlich nach Hamburg. Da befindet sich ja in der Speicherstadt das berühmte Miniaturwunderland. Immer ein Besuch wert, falls Sie noch nicht da waren, gehen Sie da mal vorbei. Als ich da war, war es noch längst nicht so groß. Wir waren damals mal mit der Schule da, mit einem Schulausflug, und das ist jetzt schon wieder, boah, was weiß ich, 15, 16, 17 Jahre her so ungefähr. Da war das noch längst nicht so groß wie heute und es wächst und wächst. Ja, das Miniaturwunderland wird immer größer. Immer wieder haben die Macher neue Ideen, wie sie das noch erweitern können, diese kleine, aber feine Welt. Und jetzt haben sie sich gedacht, Mensch, wir bilden mal den Kleinstaat Monaco nach. Das passt doch zu Hamburg als Stadtstaat, dass man da so einen Kleinstaat abbildet im Miniaturwunderland. Das haben sie getan. Und passend dazu ist heute die monegassische Fürstenfamilie nach Hamburg gekommen, um diesen Monaco-Abschnitt im Miniaturwunderland zu eröffnen in der Hamburger Speicherstadt. Der 66-jährige Fürst Albert II., seine 46-jährige Ehefrau Fürstin Charlene und die 9-jährigen Zwillinge Jacques und Gabriela starteten am Donnerstagabend das erste Formel-1-Rennen in der Mini-Version des Zwergstaates. Ja, das passt ja auch, ne? Zwergstaat, Miniaturwunderland. Was könnte es Adäquateres geben? Auch der Fürstenpalast, der Hafen mit luxuriösen Yachten und das Casino sind in der detailgetreuen 36 Quadratmeter großen Ausstellung zu sehen. Jahrelang hatten die Betreiber an der Umsetzung ihrer Ideen getüftelt. Vor der offiziellen Eröffnung des Monaco-Teils konnte die monegassische Fürstenfamilie die beliebte Touristenattraktion bei einem privaten Rundgang genau kennenlernen. Fürst Albert zeigte sich von der neuen Mini-Version seiner Heimat begeistert. Wirklich unglaublich, sagte er. Die vielen Details in der Modelllandschaft seien wunderbar. Für reguläre Besucher war das Miniaturwunderland am Donnerstag geschlossen. Ist ja klar, dass sich die monegassische Fürstenfamilie hier nicht mit dem Pöbel rumschlagen muss. Sie können den neuen Teil ab Freitag sehen. So, Das Miniaturwunderland in der historischen Speicherstadt zieht seit 2001 Millionen von Besuchern an und ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt, wobei man sagen muss, mit Modelleisenbahn hat das inzwischen gar nicht mehr so viel zu tun. Bei dem, was da alles nachgebaut wurde, da geht es eher um den Modellbau als solchen, auch mit Landschaften und Gebäuden und sonstigem Kram. Ja, also da geht es längst nicht mehr nur um die Eisenbahn. Die Modellfläche ist derzeit mehr als 1600 Quadratmeter groß. Die Ausstellung mit einer Gleislänge von rund 17.000 Metern wird in den kommenden Jahren noch weiter wachsen. Ja, und das kann man natürlich von Monaco nicht so wirklich sagen, denn Monaco kann nicht viel weiter wachsen, auch wenn Fürst Albert immer versucht, durch das künstliche Aufschütten von Land da noch irgendwie ein bisschen ja, Landfläche dem Meer abzutrotzen. Um Monaco zu vergrößern, schaffen sie es halt nicht so richtig. Aber die Modelleisenbahn hier in Modelleisenbahn, das Modellwunderland hier in Hamburg, das scheint sich vergrößern zu können, wie es will. Dabei ist ja der Platz da in der Speicherstadt eigentlich auch relativ begrenzt in diesem Haus. Weiß gar nicht, ob die da schon nebendran jetzt sich mit eingemietet haben. Aber ja, ich meine, wenn das so weitergeht, dann ist das Miniaturwunderland in Hamburg bald groß genug, dass Monaco seinen Grand Prix der Formel 1 dann auch da direkt austragen lassen kann. Ja, da haben sie dann schon bald mehr Platz als im eigenen echten Land. Ja, aber wie gesagt, diese Miniaturformation wird immer noch weiter wachsen in den nächsten Jahren. Was nicht weiter wachsen wird, das ist definitiv eine mumifizierte Hand, die in Gelnhausen gefunden wurde. Was hat es mit dieser mumifizierten Hand auf sich? Das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltiger Apfelschorle. Zum Wohl. Die ist immer noch so kalt wie gestern. Ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Mal sehen, ob das dann auch so bleibt, wenn wir ab nächster Woche schon Sommer haben. In Gelnhausen ist auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks eine teilweise, das beruhigt ja noch, mumifizierte Hand gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, die rechtsmedizinischen Untersuchungen der Hand laufen derzeit noch. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks in Gelnhausen ist eine teilweise mumifizierte Hand gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Donnerstag bestätigte, wurde der verweste menschliche Körperteil am 16. März entdeckt. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Natürlich, wer auch sonst. Nach dem Fund wurden der Sprecherin zufolge auf dem Gelände im Main-Kinzig-Kreis in Hessen Leichenspürhunde eingesetzt. Diese seien nicht fündig geworden. Die Hand sei obduziert worden. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen liefen noch. So sei bislang unklar, ob es sich um eine männliche oder weibliche Hand handle. Da sehen Sie mal, sobald die Mumifizierung eintritt, dann ist das Geschlecht egal. Ob das Rückschlüsse aufs menschliche Leben zu Lebzeiten schließen lässt, sei jetzt mal dahingestellt. Die Staatsanwaltschaft führt der Sprecherin zufolge ein Todesermittlungsverfahren. Wir gehen davon aus, dass der Inhaber der Hand verstorben ist, haben aber zum aktuellen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für ein irgendwie geartetes Gewaltverbrechen, sagte sie. Ja, es macht diesen Fund ja umso netter, umso interessanter, mal so eine mumifizierte Hand zu haben, ohne dass den gleich immer eine Gewalttat vorausgehen muss. Das macht es doch viel netter, das auch mal zu untersuchen. Die Sprecherin bestätigte, dass der Hand mehrere obere Fingerglieder fehlten. Das könne auch eine Verwesungserscheinung sein. Wenn sich die Verbindung zwischen den Fingergliedern durch Muskeln und Sehnen etc. fäulnisbedingt auflöst, dann verliert man auch den obersten Fingerteil. Das macht uns zunächst keine Bauchschmerzen, erläuterte sie. Alles Weitere müssten die rechtsmedizinischen Ermittlungen und Untersuchungen ergeben. Gut, also dass die obersten Fingerteile fehlen, macht keine Bauchschmerzen, sagt hier die Sprecherin der Gerichtsmedizin. Gut, wenn sie das nicht essen, dann glaube ich auch, dass es keine Bauchschmerzen macht. Ansonsten könnte es zu sehr starken führen, würde ich mal behaupten. So, Jetzt, meine Damen und Herren, kommen zwei sehr schlüpfrige Meldungen, wie sie für unsere Sendung üblich sind, seit jeher, seit über einem Jahr und zu uns passen wie kaum eine andere Art von Meldung. Wir reden jetzt nämlich einmal über einen zu großen Penis, der einen Mann aus einem Yogakurs ausgeschlossen hat am Ende. Und wir reden einmal über Masturbation vor dem Spiegel, die eine berühmte Sängerin liebt. So, wenn Sie jetzt schon sagen, das will ich alles nicht hören, gute Nacht, Onkel, hör doch damit auf, dann schalten Sie jetzt direkt ab, meine Damen und Herren. Dann würden Sie allerdings auch unsere letzte Meldung für heute verpassen, wo ich Ihnen dann nochmal erzähle, wie ein Mann in Japan einen Bären mit Karate in die Flucht geschlagen hat. Vielleicht schalten Sie dann zumindest zum Ende der Sendung wieder ein. Das können wir jetzt auch immer mal so machen, dass ich Ihnen mal, das macht man ja jetzt häufiger, es wird ja sogar bei Verstehen Sie Spaß gemacht inzwischen, dass da immer mal so, ja, die ganze nächste Sendung vorauserzählt wird, so ungefähr. Also einmal am Anfang, ja, diese 20 Filme haben wir gleich in der ersten Hälfte der Sendung und dann kommt die zweite Hälfte der Sendung, da sehen Sie noch das alles. Ja, das können wir ja jetzt hier auch mal machen, dass wir immer so eine Vorschau geben. Nicht nur bevor ich die Apfelschorle trinke, sondern überhaupt, ja, vielleicht auch mal zu Beginn der Sendung so eine kleine Übersicht. Wer keine Lust hat, die Shownotes zu lesen, jeder Podcast-Folge, da kann ich ja mal direkt hier zu Beginn der Sendung sagen, was heute alles so vorkommt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wieso komme ich da erst jetzt nach einem Jahr drauf? Das werden wir mal. Na, morgen ist ja Gästeausgabe, aber ich glaube, ab Montag werden wir das mal direkt so machen. So. Ja, zurück zu dem Penis, der zu groß war und der einen Mann dann vom Yogakurs ausgeschlossen hat am Ende. Zwar nicht aktiv, aber passiv. Es gibt für viele Männer wohl kaum eine Sache, die so sehr das eigene Selbstwertgefühl bestimmt wie die Größe des eigenen Penis. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht hier so in dieser Meldung von Watson. Bei mir ist es nicht so, kann ich Ihnen mal sagen, meine Damen und Herren. Sonst hätte ich ja nicht diesen allabendlichen Podcast. Jährlich veranstaltet etwa eine Bar in New York sogar einen Wettbewerb unter dem Namen Smallest Penis in Brooklyn, um auch den vermeintlich benachteiligten kleineren Objekten mal eine Bühne zu bieten. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Es hat noch überhaupt nichts mit der eigentlichen Meldung zu tun, aber schon jetzt hat man keine Lust mehr weiterzulesen. Smallest Penis in Brooklyn. Ja, falls Sie da mal hinwollen, meine Damen und vor allem meine Herren, tun Sie sich keinen Zwang an. Viele Frauen wiederholen in Umfragen indes den altbekannten Spruch, dass Größe gar nicht so wichtig sei. Ein Beispiel aus Großbritannien zeigt nun allerdings, dass vor allem ein großer Penis mitunter sogar durchaus Nachteile hat. Ja, wie denn das? Zwar kann Matt Barr nicht mit den internationalen Rekordmodellen mithalten, während der längste Penis mit 48,2 cm seit Jahren weltweit Schlagzeilen macht, habe ich noch nie von gehört, musste aber auch er seine Länge schon dutzende Male wiederholen. Barrs Penis misst im erigierten Zustand 30 cm und ist damit zumindest in Großbritannien offizieller Rekordhalter. Ja, das heißt ja nichts, die Engländer haben ja eigentlich seit jeher einen relativ kurzen. Aber natürlich ist es nicht das größte Problem der Welt, gibt der Brite in der Talkshow This Morning zu. Dennoch würden viele seiner Ansicht nach nicht über die tatsächliche Lebensrealität von Männern mit einer Anatomie wie der seinen nachdenken. Finde ich wunderbar, wie toll diese Meldung auch noch obendrein formuliert ist. Es würde niemand über die Anatomie wie der seinen nachdenken. Die durchschnittliche Penislänge weicht stark zwischen den jeweiligen Herkunftsländern ab. In Deutschland soll diese bei gut 14 cm liegen. Allerdings sind die Werte wegen Falschmessungen und männlicher Selbstüberschätzung gemeinhin mit Vorsicht zu genießen. Wie wahrscheinlich auch die meisten Penisse selbst, meine Damen und meine Herren. Ebenso verhalte es sich aber laut Barr mit einem großen Penis. So sei es nicht nur schwierig, potenziellen Sexualpartnern die Big News beizubringen. Auch im Alltag hat der 40-Jährige demnach bereits unangenehme Situationen erleben müssen, die mit der Sichtung seines besten Stücks zu tun hatten. Und jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Meldung. Vor einiger Zeit habe er einen Yogakurs besucht, in dem offenbar auch mehrere weibliche Personen anwesend waren. Schön, wie hier steht, offenbar. Ja, das kann man natürlich in heutigen Zeiten nicht mehr genau wissen, ob sich da wirklich um Frauen gehandelt hat. Bar trug laut eigenen Angaben ein weites T-Shirt, dieses Schwein, und weite Sportshorts, um seinen Körper so gut wie möglich zu bedecken. Bei bestimmten Yoga-Positionen sei den anderen Teilnehmenden dann aber offenbar doch immer wieder der Penis von Bar ins Auge gefallen. Sei froh, dass er euch nur ins Auge gefallen ist und nicht auch in den Mund. Wegen der ungewöhnlichen Größe hielt man diesen für irrigiert und warf den jungen Mann kurzerhand aus dem Kurs. Ja, das ist ja auch verboten, so einen irrigierten Penis zu haben, meine Damen und Herren, in der Öffentlichkeit. Unterstehen Sie sich, meine Herren, so läuft das eben manchmal, kommentiert der Brite nur trocken. Er jedenfalls schlägt aus seinem Sonderstatus mittlerweile Profit. Seine Leidensgeschichten hat er in einem Buch mit dem einfallsreichen Titel A Long Story zusammengefasst. Angebote aus der Pornoindustrie lehnte er jedoch ab. Na, mal gucken, wie lange er so noch über die Runden kommt. Vielleicht muss er auch da noch mal irgendwann zuschlagen, meine Damen und Herren. Ja, A Long Story. Und was, wenn ich schon diesen Titel lese, A Long Story, was würde er denn sagen, wenn man dem entgegenhalten würde, to make a long story short, dieses alte Sprichwort, meine Damen und Herren, das würde für ihn, glaube ich, folgenreich sein. So, dann gehen wir jetzt rüber zur Masturbation vor dem Spiegel und dann sind sie auch erstmal erlöst von diesen ganzen schlüpfrigen Geschichten. Dann kommen wir zu dem Mann mit den Karatekünsten und dem Braunbären. Ja, das hat eigentlich was, wenn ich das immer wieder so ankündige, was gleich noch alles kommt. Ich sehe gerade wirklich gut aus, sagt nicht der Mann mit dem langen Penis, sondern die Sängerin Billie Eilish. Die steht nämlich auf Masturbation vor dem Spiegel. Wer hätte das gedacht? Immer wieder macht Billie Eilish Schlagzeilen mit ihrer Sexualität. Jetzt sprach die 22-Jährige in einem Interview offen über Selbstbefriedigung. Billie Eilish gilt als einer der größten Musikstars der Gegenwart. Schon als 17-Jährige stürmte sie mit ihrem Debütalbum die Charts. Ein Jahr später räumte sie bei den Grammy Awards in allen vier Hauptkategorien ab. Bei den Oscars wurde sie bereits zweimal in der Kategorie Bester Filmsong ausgezeichnet. Dabei punktet Billie Eilish bei ihren Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Offenheit. Ihr ist es wichtig, dass Themen wie Sexualität und Selbstliebe kein Tabu mehr sind und berichtet daher auch über eigene Erfahrungen. In einem Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone erklärt sie nun im Detail, wie sie sich selbst befriedigt. Natürlich im Rolling Stone, meine Damen und Herren, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, das passt ja dazu. Auf die Frage, was sie gerne tue, um sich zu entspannen, reagiert Billie Eilish mit der schlichten Antwort Sex. Sie nutze Intimität, um eine bessere Verbindung zu ihrem Körper zu bekommen. Masturbation spiele dabei eine große Rolle. Die Leute sollten sich einen runterholen, Mann. Ich kann es nicht genug betonen. Als jemand mit extremen Körperproblemen und Dysmorphie, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Was, bitteschön, ist Dysmorphie, meine Damen und Herren? Da kann ich Sie nach kurzem Googlen mal aufklären. Ja, ich selber als passionierter Hypochonder will es eigentlich gar nicht wissen, sonst habe ich es nachher selber noch, spätestens nach der Sendung. Dysmorphie, von griechisch dys, falsch, und morph, Gestalt, Anomalie der Gestalt, morphologische Auffälligkeit ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Beispiele: verkürzter fünfter Finger mit fehlender Beugefurche und schräge Lidachsenstellung beim Down-Syndrom. Oder vielleicht auch eine mumifizierte Hand, wie in Gelnhausen. Es kann natürlich auch alles sein. Eine körperdysmorphe Störung liegt vor, wenn die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zu einer stundenlangen Beschäftigung mit dem vermeintlichen Makel führt. Da scheint Billie Eilish aber viel Zeit zu haben. Betroffene haben eine verzerrte Körperwahrnehmung, sodass sie sich selbst anders sehen als Außenstehende. Mittlerweile hat Billie Eilish ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper und das habe auch Folgen auf ihre Sexualität. So masturbiere sie am liebsten vor dem Spiegel. Ich muss sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man sich selbst ansieht und denkt, ich sehe gerade wirklich gut aus. Man kann die Situation, in der man sich befindet, so gestalten, dass man gut aussieht. Man kann das Licht super dunkel machen. Man kann ein bestimmtes Outfit tragen oder eine bestimmte Position einnehmen, die einem mehr schmeichelt, führt Eilish aus. Angesichts ihrer fachmännischen Ratschläge stellt sie fest, ich sollte einen Doktortitel in Masturbation haben. Ja, vielleicht auch einen in Selbstbetrug, das würde in dem Fall auch passen. Billie Eilish spricht aus einem bestimmten Grund öffentlich über ihre Sexualität. Als Frau habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Thema auf so seltsame Weise betrachtet wird. Es ist den Leuten so unangenehm, darüber zu reden, und sie finden es seltsam, wenn Frauen sich in ihrer Sexualität sehr wohlfühlen und darüber sprechen können. Ihrer Meinung nach müsse sich das dringend ändern und für ihre Fans wolle sie als gutes Vorbild vorangehen. Also, alle Billie Eilish-Fans fangen jetzt bitte sofort mit der Masturbation vor dem Spiegel an, machen das Licht dunkler und so, dann sieht man auch nicht das, was man nicht sehen soll. So kann man sich das Leben auch ganz leicht drehen. So, jetzt brauche ich erstmal noch ein weiteres Schlückchen und dann kommt die Karateübung mit den Braunbären. Prost. Während ich das hier gerade trinke, lese ich übrigens nebenher noch eine Schlagzeile. Boris Becker ist schuldenfrei. Na, servus, herzlichen Glückwunsch, Bobbele. So. Vom Bobble zum Bären. Bären überraschen Touristen, der schlägt sie mit Karate in die Flucht. Bei einem Ausflug zu einem Wasserfall kommen plötzlich zwei Braunbären aus dem Gebüsch. Ein Tourist weiß sich jedoch zu helfen. Mit dem Falschen angelegt haben sich zwei Braunbären in Japan. Ein 50-jähriger Karate-Sportler schlug die Raubtiere mit Karate-Tritten in die Flucht, wie Polizei und Medien am Donnerstag berichteten. Eines der Tiere kam bedrohlich auf Fukuda zu. Dieser zögerte nicht lange. Also der Tourist heißt Fukuda. Jetzt habe ich hier einen Absatz übersprungen. Bin ja schon total durch den Wind heute, meine Damen und Herren. Das kommt von diesen ganzen Sexmeldungen. Nein, wie Polizei und Medien am Donnerstag berichteten, der Tourist Masato Fukuda aus der zentraljapanischen Region Aichi besuchte am Donnerstagmorgen einen Aussichtspunkt an einem Wasserfall auf der Insel Hokkaido, als plötzlich zwei Braunbären aus dem Gebüsch kamen, wie die Zeitung Mainichi berichtete. Jetzt werden sich Stammzuhörer von Ihnen erinnern, dass wir diese Zeitung hier schon mal groß und breit thematisiert haben, Mainichi Shimbun. Ja, eine der größten Tageszeitungen in Japan. Wir hatten auch mal eine Folge hier, die so hieß, im letzten Jahr noch. Eines der Tiere kam bedrohlich auf Fukuda zu. Dieser zögerte nicht lange und setzte seine Kampfsportkünste ein. Ich dachte mir, ich sollte besser meine Karate-Technik nutzen, um nicht getötet zu werden, sagte der 50-Jährige einem Radiosender. Fukuda versetzte dem Bären zwei gezielte Tritte ins Gesicht. Zwar verrenkte er sich dabei das Bein, doch die Bären ergriffen die Flucht. Vielleicht auch, weil sie erschrocken waren, dass er sich das Bein verrenkt hat. Ja, das kann natürlich auch sein, aber Sie sehen, es lohnt sich immer, einen Kampfsport drauf zu haben. Und der Mann scheint ja sowieso hartgesotten zu sein. Ja, ich meine, das soll heute Morgen erst passiert sein. Und dann gibt er hier gleich noch der Zeitung und dem Radiosender ein Interview am selben Tag, ja, dass das hier heute Abend noch berichtet werden kann bei uns zu Lande mit der Zeitverschiebung. Also aller Achtung, der Mann hält auf jeden Fall was aus, wie es scheint. So, und er hatte ja Glück, dass die Braunbären, die da aus dem Gebüsch gesprungen sind, auch tatsächlich Braunbären waren. Und nicht irgendwelche Spanner oder Verbrecher, die dann sich die Bärenmaske vom Gesicht gerissen hätten. Also das kann einem ja auch alles passieren, aber in Japan geht es ja ohnehin gesittet zu. So, das war es auch soweit für heute. Ich hoffe, Sie haben das halbwegs durchgehalten mit diesen schlüpfrigen Nachrichten, meine Damen und Herren. Aber ein bisschen was Seriöses war ja auch dabei. Und nach dieser relativ ernsthaften Sendung von gestern musste es ja auch heute mal wieder ein bisschen lockerer zugehen, nicht wahr? So, und dann will ich an dieser Stelle noch mal was sagen, was ich in dieser Staffel noch gar nicht gemacht habe, seit sie läuft, seit vergangener Woche, einfach noch mal Kontaktdaten nennen. Dadurch, dass wir ja in dieser Staffel kein komplett durchgängiges Gewinnspiel haben, mache ich das eigentlich viel zu selten. Wenn Sie Fragen, Kritik, Wünsche, Lob, Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie mir das per E-Mail an die allseits bekannte Adresse info@schonwieder23uhr.de oder Sie gehen auf unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel schonwieder23uhr zusammengeschrieben oder Sie nutzen das Kontaktformular auf unserer Homepage schonwieder23uhr.de. Da können Sie mir das dann alles zukommen lassen und zukommen wird mir morgen Abend einer unserer, ich kann es wirklich so sagen, größten Gäste, die wir hier so im Gästepool haben, der Mann, der für den Hörerrekord im letzten Jahr gesorgt hat. Ich sage nur Return of the Legend und da werden die meisten von Ihnen, wenn Sie denn Stammzuhörer sind, schon wissen, wer da gemeint ist und wer sich morgen Abend hier mal wieder einfindet in der Sendung. Ich freue mich auf ihn und natürlich auf Sie, meine Damen und Herren. Entlasse Sie jetzt erstmal in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.